SWR 2 Lesenswert Magazin.
Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Lukas Meyer-Blankenburg. Tja, Sommerferien, ade, die Schule fängt wieder an, der Urlaub ist definitiv zu Ende und es beginnt auch wieder der Herbst des Lesens bei uns im SWR 2 Lesenswert Magazin. Aber bevor ich Ihnen verrate, welches Buch Sie ruhig mal wieder aufschlagen könnten, wollte Katrin Ackermann von Ihnen wissen, welche Lektüre lag denn in den letzten Ferienwochen bei Ihnen im Strandkorb?
Ich habe diesen Sommer ein ganz interessantes Buch gelesen von Joel Dicker, Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert. Und es war wirklich bis zur letzten Seite sowas von spannend.
Hermann Hesse-Demian. Ich habe es tatsächlich jetzt gerade im Sommer einfach immer am Badestrand gelesen.
Ich habe diesen Sommer Emmy und Jaguar gelesen. Es basiert auf eine lesbische Frauenliebe. Ja, es hat mich in eine andere Welt entführt und ich habe gelacht, geweint und war sehr toll.
Ich habe überhaupt kein Buch gelesen, nur eigentlich die tägliche Zeitung.
Kein Buch ist auch keine Lösung, würde ich sagen. Und das gilt auch für Taylor Swift. Die Popsängerin aus den USA ist eine große Leserin. Aber auch ihre Musik hat ziemlich viel mit Literatur zu tun. Was? Das verrate ich Ihnen gleich. Vielleicht hören Sie es aber auch schon raus. Hier ist Taylor Swift, Shake It Off. Taylor Swift, Shake It Off im SWR 2 lesenswerten Magazin haben wir uns ein bisschen eingeschüttelt bei 30 Grad im Schatten, so ungefähr. Einen Song haben Sie jetzt also schon mal gehört von Taylor Swift. Sie ist ja eine der erfolgreichsten Popmusikerinnen aller Zeiten. Ich würde fast mal sagen, jeder zweite Mensch, den Sie kennen, unter 30, ist ein Fan von ihr. Mindestens. Wirklich irre populär, die Frau. Und irgendwie sind jetzt auch einige Literaturwissenschaftler auf den Trichter gekommen. Taylor Swift-Songs werden Lehrstoff im Literaturseminar. Was da genau untersucht wird, Insa Köller hilft uns auf die Sprünge.
Taylor Swift bezeichnet sich selbst als begeisterte Leserin. Bücher würden ihr beim Songschreiben helfen. In der Schule sei Englisch ihr Lieblingsfach gewesen, sagte die Sängerin bereits 2013 im Interview mit dem Literaturpodcast Scholastic auf YouTube. Besonders angetan habe es ihr die Poesie. Reime, die laut vorgelesen klängen wie Songs.
It sounded like a song, like when you have a line of poetry where the rhymes hit at the right ends of the sentences, it sounds kind of like lyrics. So English class was always my favorite class because of the reading, because of the writing and mostly because of the poetry.
Literarische Anspielungen ziehen sich wie ein roter Faden durch Taylor Swifts Diskografie. So erfindet ihr Song Love Story die Geschichte von Shakespeares Romeo und Julia neu. Das Lied Wonderland greift Elemente aus Lewis Carrolls Alice im Wunderland auf. Und In the Lakes singt Taylor Swift über die Dichter des englischen Lake Districts und spielt dabei auf den Lyriker William Wordsworth an.
I've come too far to watch some name-dropping sleaze. Tell me what are my words worth. Take me to the lakes where all the poets went to die. I don't belong.
Die New York University verlieh Taylor Swift 2022 eine Ehrendoktorwürde der Kunstwissenschaften. An mehreren Universitäten in den USA und seit kurzem auch an der Uni im belgischen Gent können Studierende Taylor Swifts Lyrics im Seminar literaturwissenschaftlich analysieren. Wird die Musik von Taylor Swift bald auch Lehrmaterial an deutschen Unis? Literaturwissenschaftlerin Kim Kück, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bremen, könnte sich das gut vorstellen. Auch sie sieht die Parallelen zwischen Lyrics und Lyrik, von denen Taylor Swift im YouTube-Interview spricht.
Ich habe jetzt gerade zuletzt ein Seminar gemacht zur Gedichtanalyse, Lyrikerinnen aus dem 19. Jahrhundert. Und im Endeffekt, was ich versucht habe, den Studierenden beizubringen, und das ist ja gerade bei qualitativer Analyse, ist das immer die Förderung von individuellen Blickpunkten darauf. Das kann man auf Lyrics, auf einen Songtext genauso anwenden wie auf ein Gedicht.
Ein gutes Beispiel sei der Song Anti-Hero, in dem die Künstlerin über Unsicherheit, Ängste und Zweifel singt.
Wenn wir jetzt Anti-Hero ganz klassisch nehmen, haben wir hier allein schon Midnights become my afternoons, I get older but just never wiser. Dieser Widerspruch in sich, wir assoziieren older mit wiser, aber sie sagt, ich werde older, aber nicht wiser. Midnights become my afternoons, die Binnenreime, die in den beiden Brücken drin vorkommen. I should not be left to my own devices, they come with prices and vices. Das ist ja, also das ist klassische Gedichtanalyse. I should not be left to my own devices, they come with prices and
vices, I end up in crisis. Und wie würde ein Literaturseminar zu Taylor Swift bei den Studierenden in Bremen ankommen? Fürs SWR2 Lesenswert Magazin haben Jan Lasse, Amelie und Chrissy mal eine erste literaturwissenschaftliche Analyse von Anti-Hero versucht.
Es ist eigentlich alles in diesem Song drin, was man gerne analysieren würde, wenn man eine Analyse von zum Beispiel einem Gedicht macht.
Die dreifache Reimwiederholung, die in den Bridges auftritt, sehr schnell gesungen wird, wirkt für mich so wie ein Ausdruck von so Gedankenströmen, die man nicht stoppen kann.
Und allgemein hat es eine düstere Wirkung, dass viel mit negativen besetzten Wörtern arbeitet, die durch diverse Stilmittel zum Leben erweckt werden.
Lassen sich junge Leute über Taylor Swifts Musik fürs Lesen begeistern? Literaturwissenschaftlerin Kim Kück hält das für eine sinnvolle Methode.
Um die Leute da ein bisschen vielleicht mehr ranzukriegen, finde ich, ist es eigentlich ein sehr schöner Übergang, auch so ein bisschen um die Stützräder erstmal anzusetzen. Machen wir die Gedichtanalyse erstmal an einem Taylor Swift-Song, der vertraut ist, und dann können wir übertragen, das haben wir jetzt bei Taylor Swift gesehen, können wir das auch sehen bei Emily Dickinson, bei Elizabeth Barrett Browning, bei Emily Bronte, you name it.
Ganz ähnlich möchte auch Literaturprofessorin Ellie McCausland aus der Uni Gent vorgehen. Sie hofft, jungen Menschen über Taylor Swifts Musik einen Schlüssel zum Verständnis älterer Texte zu liefern, von Shakespeare bis Sylvia Plath. Und das Interesse ist offenbar groß. Für das Taylor-Swift-Seminar meldeten sich in Gent auch etliche Studierende aus anderen Fachbereichen als der Literatur an, sowie Menschen von außerhalb der Uni. Sie hätte noch nie so viele Anfragen von begeisterten Studierenden bekommen, die an dem Kurs teilnehmen wollten, sagte Ellie McCausland im Interview mit der englischen Zeitung The Guardian. Der Professorin ist wichtig zu betonen, dass das Seminar aber seriös literaturwissenschaftlich arbeite und keine Fanveranstaltung sei. Die Popsängerin Taylor Swift, mit mehr als 252 Millionen verkauften Platten eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten, könnte künftig in akademischen Kreisen immer stärker auch als literarische Geschichtenerzählerin ernst genommen werden. Als letzte Ehrung für ihre literarischen Lyrics würde dann nur noch der Literaturnobelpreis fehlen. Den hat vor ihr bisher nur ein Musiker erhalten, nämlich 2016 Bob Dylan.
Ja, dann wollen wir mal schauen, ob Bob Dylan bald Gesellschaft bekommt mit dem Literaturnobelpreis. Wie bei Taylor Swift Pop, Poesie und Pro-Seminar zusammengehen, das hat uns Insa Köller verraten. Und mal schauen, ob Sie gut mitgehört haben, hier nochmal zum Nachanalysieren oder einfach nur anhören, der Song Anti-Hero.
disguises altruism like some kind of concert smith. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning.
Wir machen im SWR 2 Lesenswerte Magazin weiter mit einem ganz besonderen Thema. Es geht um Pornografie. Die Deutschen sind Porno-Weltmeister. Zumindest wenn man den Online-Klickzahlen glauben darf, dann wird in kaum einem anderen Land so viel Porno geschaut wie hier. Beliebteste Zeit dafür ist übrigens oft Montagvormittag. Sage ich jetzt nichts zu, dürfen Sie sich denken, was Sie wollen. Interessanterweise sprechen wir aber nicht annähernd so gerne über Pornos, wie wir sie schauen. Das ist immer noch für die meisten irgendwie Schmuddelkram, unangenehm oder auch eine andere Kritik. Frauenfeindliches Zeug gemacht von Männern für Männer. Eine Frau, die das ganz anders sieht, ist Paulita Pappel. Sie ist selbst Pornodarstellerin und Regisseurin und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Porno positiv. Darüber habe ich mit ihr kurz vor einem Filmscreening in Berlin gesprochen und meine Einstiegsfrage war, was macht für dich einen guten Porno aus?
Ich würde sagen, die Definition von einem guten Porno hängt davon ab, gut für was? Also was meinen wir damit? Ich könnte sagen, ein guter Porno für mich persönlich, privat, ist eins, was mich erregt und mich zum Kommen bringt, zum Beispiel. Ich finde grundsätzlich, können wir uns so gesellschaftlich darauf einigen, dass Pornografie in erster Linie ein Unterhaltungsprodukt ist. Und ich plädiere dafür, dass wir als Pornografie nur Produkte verstehen, die im Einvernehmen sowohl produziert, also gedreht wurden, wie auch verbreitet oder veröffentlicht wurden. Und auf dieser Basis ist die Frage nach dem guten Porno eigentlich eine Geschmackssache.
Du beschreibst es auch in deinem Buch, dieses gängige Vorurteil, Pornografie ist frauenverachtend, männerdominiert, gewaltverherrlichend. Eigentlich drehst du es genau um und argumentierst, in gewisser Weise liegt eine emanzipatorische Kraft im Porno, in der Pornografie. Was macht diese Kraft aus?
Ich würde sagen, dass die Darstellung von Sexualität ist ja erstmal an sich nicht schlechtes. Und die Tatsache, dass wir Pornografie als was Gefährliches oder wie du gerade genannt hast, ne, frauenverachtendes, gewaltverherrlichendes sehen, das führt dazu, dass wir einen unbeschwerten bis zu sehr negativen Umgang haben mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Sexualität und mit Sexualität generell.
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ist das nicht etwas, was du trotzdem auch wahrnehmen musst? Also wenn du dir die sogenannte Mainstream-Pornografie anschaust, ist es für dich nicht auch vieles, was da in diese Kategorien fällt? Also was frauenverachtend ist, was ja unangenehm ist, auch wirklich anzuschauen?
Tatsächlich nein. Die meiste Pornografie, die heutzutage produziert wird, ja, und das ist ja, was heißt Mainstream, also das, was am meisten verkauft wird, das sind Videos, die von den Menschen gedreht sind, die vor der Kamera sind. Das sind Leute mit ihren eigenen Handys, meistens in ihrem eigenen Schlafzimmer und in Eigenregie. Ich sehe daran nichts Frauenfeindliches oder Gewaltverherrlichendes. Das ist wirklich einfach die Darstellung, die Abbildung von der Sexualität, meistens von der echten Sexualität dieser Menschen. Manchmal ist auch eine, es kann mehr oder weniger Inszenierung enthalten, kann mehr oder weniger Fantasie sein, aber es ist an sich nichts Schlimmes.
Vielleicht lässt sich die, ich theoretisiere auch mal ein bisschen rum, vielleicht lässt sich die Abneigung auch damit erklären, dass wir offiziell ja ein sehr, sag ich mal, sanftes Bild von Sexualität manchmal vermitteln. Stichwort Blümchen, Sex, einvernehmlicher Sex natürlich. Andererseits, wenn man sich beliebte Pornokategorien anschaut, Deepthroating, Gangbang, es wird viel auch gespuckt, geohrfeigt. Es sind vielleicht Dimensionen der Sexualität, die einen bei einem selbst manchmal überraschen, dass man ausgerechnet das ja vielleicht ein bisschen gewaltvollere, um es mal so zu nennen, besonders reizvoll, erregend findet?
Absolut. Ich glaube, Sexualität ist sehr komplex. Ich finde, es ist ultra wichtig, dass wir darüber differenzieren, was sind Sachen, die mich antören in der Fantasie, sozusagen im Schutzraum meiner Vorstellungskraft oder im Schutzraum meines Bildschirmes. Und was sind Sachen, die ich tatsächlich im realen Leben so mit meinem Körper physisch ausleben will? Ich glaube, wenn wir das hinkriegen, diese Differenzierung, dann würde es vielen Menschen viel besser gehen, ja? Weil sehr oft in diesen Fantasien eben gesellschaftliche Tabus oder Sachen, die ich eben sonst in meinem Leben eigentlich nicht gut finden würde. Und gerade das aber in dieser Grenzüberschreitung, die ja keine ist, weil die ist ja eine Fantasie, steckt aber so der Kick. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir gucken, dass wir einen gesunden Umgang damit finden. Und wie gesagt, glaube ich, dieser gesunde Umgang ist, dass wir es einfach akzeptieren. Sexualität ist halt so. Es ist vielleicht komisch, dass mich das und das irgendwie antört. Aber A, ich bin nicht allein. Nie. Also jeder Mensch da draußen, der denkt so, warum stehe ich auf das? Bin ich der Einzige? Die Antwort ist ganz sicher nein. Es gibt bestimmt andere Leute, die auch drauf stehen. Und ne, von wegen, ist es schlimm? Bin ich normal? Ja, es ist vollkommen normal. Es ist vollkommen gut. Fantasieren sind was Gesundes.
Ich fand ganz interessant, du steigerst das in deinem Buch ja eigentlich auch, indem du sagst, ein Pornofilm, der lustvoll Sexualität zelebriert, ist etwas viel Befreienderes und hat etwas Emanzipierendes. Wenn man ihn schaut, im Vergleich dazu müssten eigentlich Hollywood-Liebesfilme verboten werden, weil sie uns ein komplett verklärtes und ja auch irgendwie ja eingezwängtes, heteronormatives Bild von Liebe und auch von Sexualität vermitteln.
Absolut. Und ich sage das natürlich als Provokation. Ich denke nicht wirklich, dass Hollywood-Filme oder romantische Komödien verboten sein sollten. Aber ich finde, in diesem Vergleich veranschaulicht man die Absurdität, dass es ist, dass Pornografie überhaupt verboten ist, beziehungsweise so eingeschränkt in ihre Verbreitungsmöglichkeiten. Weil ich finde, romantische Komödie, und dazu gibt es ja auch Studien, vermitteln ein Bild von toxischer Eifersucht. Es ist bewiesen, dass Frauen, die viele romantische Komödien konsumieren und diese auch sozusagen für authentisch oder für realitätsnah empfinden, dass sie aggressives bis zu gewaltvolles Verhalten von Partnern eher tolerieren. Glaube ich, die Lösung ist Verbot? Nein, ich glaube, die Lösung ist Aufklärung. Menschen brauchen unterschiedliche Ressourcen, wo sie darüber lernen, was ist Sexualität, wie lebe ich die aus, was heißt Beziehung, wie kommuniziere ich und so weiter und so fort. Weder Pornos noch romantische Komödien sind meiner Meinung nach die richtige Quelle, um über solche Themen aufgeklärt zu werden.
Für wen hast du dein Buch geschrieben?
Am liebsten wäre es mir, wenn das Buch Menschen erreicht, die vielleicht mit sich selbst noch am Hadern sind, die vielleicht sexuell nicht ganz glücklich sind oder noch nicht das gefunden haben, womit sie sich wohlfühlen, und dass das Buch denen sozusagen eine Tür aufmacht, um sich ein Stück weit von der Scham und negative Gefühle, die sie vielleicht haben, zu befreien. Ich würde aber auch sagen, dass Pornografie mich persönlich geholfen hat und unterstützt hat, mich selbst als Mensch zu entdecken und vor allem meine Sexualität frei auszuleben. Ist lustig, weil viele Menschen staunen erstmal, wenn sie das hören. Aber es ist in meinem Fall auf jeden Fall so. Ich bin auch nicht die Einzige, möchte ich sagen. Und auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, alle Menschen sollen Pornos drehen? Natürlich nicht. Und ich sage auch nicht, alle Menschen sollen Pornos schauen. Natürlich auch nicht. Aber ich glaube, dass ein anderer Umgang mit Pornografie, sogar wenn man das nicht schaut, wenn man aufhört, diese Angst davor zu haben und das so als Bedrohung wahrzunehmen, dass das den Menschen ein Stück weit befreit und selbstbestimmter machen kann.
Den Porno aus der Schmuddelecke holen will Paulita Pappel mit ihrem Buch Porno positiv, was Pornografie mit Feminismus, Selbstbestimmung und gutem Sex zu tun hat. Erschienen ist das Buch im Ullstein Verlag. 200, wie ich finde, ziemlich nachdenkenswerte Seiten gibt's für 16,99 €.
Liebe zu machen, am liebsten zu dreht.
Stereo Total, Liebe zu dritt im SWR 2 Lesenswert Magazin. Übrigens auch eine Lieblingssängerin von Paulita Pappel, die wir gerade gehört haben. Nach dem lustvollen Sex kommen wir jetzt aber zu einem ja eher unangenehmen Thema, zur toxischen Beziehung. Das neue Buch von Theresia Mora. Wenn die Autorin ein Buch schreibt, dann landet das ja meistens ganz oben auf dem Zettel vieler Preisjurys, beim Deutschen Buchpreis zum Beispiel. Da ist die Autorin so eine Art alte Bekannte. Für den ist sie jetzt auch wieder nominiert für den Buchpreis mit ihrem neuen Roman, Titel Muna oder die Hälfte des Lebens. Darin geht es eben um so eine toxische Beziehung und Silke Arning hat mit der Autorin über Muna gesprochen und dabei auch erfahren, für das Buch musste Theresia Mora ihre Sicht der Dinge einmal komplett auf den Kopf stellen. Sind wir ja gespannt, aber ich würde sagen, der Reihe nach.
Eigentlich hat Muna zu ihrem 18. Geburtstag nichts erwartet. Denn seit der Vater an Lungenkrebs gestorben ist, besteht ihr Zuhause aus einem Totenbett, einem leeren Ehebett und einem Kinderbett, in dem jetzt Mutter und Tochter zusammenliegen. Doch nun hat ihr die Mutter zum Geburtstag lauter liebevolle Geschenke gemacht. Nichts Wertvolles, aber eben diese Kleinigkeiten, an denen das Herz so hängt. Eine alte Ledermappe und ein Füllfederhalter des Vaters. Oder auch den heiß begehrten Seidenkimono, den die Mutter als Hausmantel trägt. Eine Woche voller Glück, eine Woche Ausnahmezustand. Dann haut sich die Mutter mit einer fast tödlichen Überdosis aus Tabletten und Alkohol weg. Beziehung, das lernt Muna von klein auf, das ist Schmerz, das ist Verlust. Es ist etwas, das gefährdet ist. Als dann plötzlich Magnus in ihrem Leben auftaucht, Lehrer und Fotograf, ein introvertierter, geheimnisvoller Typ, da ist es um sie geschehen. Die erste große Liebe, meint Schriftstellerin Theresia Mora.
Im Grunde ist es so eine Art Prinzenfigur, ja. Es ist nicht rational, ja. Also du bist diesem Mann verfallen und du denkst, da müsstest du alles aushalten. Wenn du es nicht aushältst, wie er mit dir umgeht, dann liebst du ihn nicht genug, dann warst du nicht genug. Also dieses, man muss Liebe geben, man muss überquellen vor Liebe, man muss als die Schöne das Biest sozusagen erlösen. Sie ist eine Figur, die denkt, dass das die Lösung ist.
Muna ergattert sich eine Nacht mit ihrem Traumprinzen, der sich schon tags darauf wieder mit einem Kuss aus dem Staub macht. Es ist der Juli 1989. Das Leben in Munas ostdeutscher Kleinstadt ist in Bewegung geraten. Ganze Familien verschwinden, Väter, die Frau und Kind gegen eine Geliebte im Westen eintauschen. Muna, die Journalistin werden will, entscheidet sich für ein Literaturstudium, geht nach Berlin, London, Wien, beginnt zu promovieren, arbeitet für ein frauengeschichtliches Forschungsprojekt und verpasst nach Möglichkeit keine der gerade angesagten Theateraufführungen. Eine Welt, in der sie durch ihre Mutter, Schauspielerin am Stadttheater, groß geworden ist. 7 Jahre später stolpert sie in einem Foyer über Magnus. Und nichts, was war und ist, zählt mehr. Muna lässt alles liegen und stehen. Die beiden kommen wieder zusammen. Doch von Anfang an bestimmt er das Geschehen. Als nach einem geplatzten Kondom eine Schwangerschaft droht, nötigt er sie, die Pille danach zu schlucken.
Ich will keine Kinder, sagte er, weder jetzt noch irgendwann. Und weil ich mir so sehr wünschte, dass das hier kein Ende nahm, niemals, hörte ich aus diesem irgendwann heraus, dass wir also ab jetzt zusammen waren. Wir haben uns wiedergefunden und sind nun zusammen. Ich habe also Zeit, seine Meinung zu ändern oder ihn vor vollendete Tatsachen zu stellen, wenn er sich schon mehr an mich gewöhnt haben wird. Ich konnte diese Pille also getrost nehmen.
Beim ersten Mal funktioniert dieser Selbstbetrug noch, beim zweiten Mal muss Magnus ihr die Pille schon in den Mund zwingen. Wie eine düstere Musik schwingt die Gewalt im Hintergrund dieser ungleichen Beziehung mit. Theresia Mora braucht keine Eindeutigkeiten, keinen Voyeurismus, um beklemmende Szenen heraufzubeschwören. In ihrer Prosa zeigt sich die scharfe Beobachterin mit sicherem Gespür für die vielsagenden Details voller Erniedrigung und Schmerz. Kaum auszuhalten, wenn Muna auf Zehenspitzen hinter dem vorauseilenden Magnus hertrippelt, damit die Schuhe nicht auf dem Asphalt klappern. Oder wenn er den Lippenstift auf ihrem Mund zu einer grotesken Maske verzieht. Und als es zum Äußersten kommt, entschärft Theresia Mora die Situation durch einen radikalen Perspektivwechsel.
Ich gebe zu, dass ich anfing, wie am Spieß zu schreien. Wenn jemand das mit mir gemacht hätte, hätte ich denjenigen wahrscheinlich auch von meiner Schwelle gestoßen und die Tür vor ihm zugeknallt. Und hätte derjenige nicht genug Körperkontrolle gehabt und wäre hingefallen und hätte dann auf dem Boden sitzend, schäumend gegen die Tür getreten, hätte ich dann auch die Tür aufgemacht und hätte demjenigen mit einem Gürtel eins übergebraten, damit er durch den Schock wenigstens für einen Augenblick mit der Toberei aufhört. Und hört, wenn ich ihm ins Gesicht zische, dass ich ihn, wenn er sich nicht benehme, sowas von auf die Straße setzen werde. Dort in der Gosse könne er diesen Zirkus meinetwegen veranstalten, aber nicht hier.
Diesen Perspektivwechsel habe sie auch gebraucht, um sich mit ihrer eigenen Figur, mit deren obsessiven Verhalten zu versöhnen, erzählt Theresia Mora.
Nachdem ich sie in Situation gebracht habe, die sie gedemütigt haben und herausgefordert und in Gefahr gebracht, habe ich dann gemerkt, dass ich sie dafür verurteile. Also gab es eine Phase während des Schreibens, als ich das mal kurz umgedreht habe. Ja, also ich habe aus Magnus Mona gemacht und umgekehrt. Und siehe da, der Effekt hat sich sofort eingestellt, dass in dem Moment, wo die Figur ein Mann war, war sie sofort ein Mensch. Und alles, was ihr widerfuhr, widerfuhr einem Menschen und war dann akzeptabel oder nicht akzeptabel.
Geheilt von den eigenen, unbewusst vorhandenen Denkmustern gegenüber Frauen. Mit Mona hat Theresia Mora nur eine, wenngleich sehr extreme, von Gewalt geprägte Beziehung seziert. Aber eigentlich zeichnet sie mit ihrem Roman gleich eine ganze Landschaft fragwürdiger Beziehungskonstruktionen. Eine Vermessungsprosa, kurz und knapp, ohne falsche Sympathien oder wohlfeile Anklage. Und darin liegt der gigantische Sog dieser Geschichte, die aufregt, die umtreibt. Los kommt man davon nicht mehr.
Muna oder Die Hälfte des Lebens, so heißt der neue Roman von Theresia Mora, gerade erschienen im Verlag Luchterhand für 25 Euro. Und der Titel deutet es übrigens an, Die Hälfte des Lebens. Theresia Mora hat es auch schon verraten. Der Roman ist der Einstieg in eine ganze Trilogie. Können sich also drauf einstellen, da kommt noch mehr. Aha.
Cosa succede amore mio? Non siamo ben, lo so anch'io. Tu credi solo ciò che vedi. This is what you got to know. Loved you so it didn't show. Io non ti amo, non mi ami. 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 La la la.
Du liebst mich nicht, ich lieb dich nicht. Nochmal Françoise Cactus, die Sängerin von Stereo Total im SWR2 Lesenswert Magazin. Wir nehmen den Schwung mit aus dem Song, den können wir jetzt gebrauchen, denn der Blick in die Geschichte, der gerät uns ziemlich oft ziemlich düster. Vom finsteren Mittelalter geht's über Sklaverei, Massenmord und Kolonialismus bis in die Gegenwart, in der drohen dann Klimaapokalypse, neuer Totalitarismus. Also die Menschheitsgeschichte könnte man gerne so lesen als Abfolge von einem Schlimmen zum nächsten. Darauf hat Ilya Trojanow aber offenbar gar keine Lust. Der Autor hat sich für sein neues Buch ja so eine Art rosarote Brille aufgezogen und in dem Buch mit dem Titel »Tausend und ein Morgen«, also angelehnt an Tausend und einer Nacht, entwirft er keine Märchen, sondern Menschheitsgeschichten, die ja ausnahmsweise nicht schief gehen und in der Katastrophe enden, sondern richtig gut laufen. Marius Galler hat beim Lesen jedenfalls gute Laune gekriegt.
Für den Philosophen Hegel war die Geschichte eine Schlachtbank. Massaker, Kriege, Untergänge von Staaten und Reichen. Viel Gutes war da nicht zu berichten. Musste das so sein? Gab es Alternativen? Vielleicht sogar ein Beispiel für Zwischenzeiten, in denen es sich gut leben ließ? Ilija Trojanow hat sich 4 historische Epochen herausgesucht, in denen eine Gruppe von Kronautinnen und Kronauten, von Zeitreisenden also, aktiv ist, um der Geschichte wenigstens eine etwas bessere Wende geben zu können. Mit der Hoffnung, dass ein kleiner Eingriff hier, eine Beeinflussung des Geschehens dort, der menschlichen Entwicklung einen besseren Verlauf bescheren könnte. Den Auftakt bildet etwas karibische Piratenromantik.
Jeder Plan muss im chromatischen Kreis einen Spießfragenlauf überstehen. Wenn eine Strategie seziert wird, ist Skepsis oberste Pflicht. Es ist schmerzlich schwer, jene Stelle zu finden, in der die Drehtür der Geschichte aus den Angeln gehoben werden kann. Gias Idee verlangte den anderen viel Fantasie ab. Weder Piraten, noch Matrosen, noch Sklaven haben Zeugnisse hinterlassen, bis auf wenige Ausnahmen. Ihre Geschichten fanden keine Erwähnung in Korrespondenzen, Nachlässen und Grundbucheintragungen. Je tiefer Gia in dieses damals dort eingetaucht sei, desto klarer habe sie sich einen anderen Verlauf der ozeanischen Geschichte vorstellen können.
Was wäre gewesen, wenn Piraten und Sklaven sich zusammengetan hätten? Hätten sie das System der Sklaverei auf den Baumwollplantagen untergraben und mehr als nur einen kurzen Sommer der Anarchie, vielleicht sogar ein Reich der Freiheit und Gleichheit begründen können? Es gibt keinen Hinweis darauf, dass jemals etwas derartiges gedacht, geschweige denn versucht worden wäre. Aber man wird es sich doch wohl noch vorstellen dürfen. Und genau darin liegt die poetische und politische Dimension dieses Romans. In der zweiten Geschichte geht es in das Indien der Zukunft. Wie weit, das verrät der Autor nicht. Aber das ist doch nebensächlich gegenüber dem, was bis dahin passiert ist.
Nach dem letzten schweren Sturm ist ein altes, havariertes Containerschiff von den Felsen, in denen es verkeilt war, losgerissen worden. Die Strömung trieb es über das Meer nach Süden, gen Land. Es hat unter Beobachtung der örtlichen Mauersegler gestanden, ohne dass etwas hätte unternommen werden können, da gigantische Schiffe nicht mehr hergestellt werden und die Kenntnis fehlt, wie mit ihnen nach einer Havarie umzugehen ist. Die Ladepapiere im Archiv bestätigen, das Schiff hatte tonnenweise Plastikpuppen geladen, hunderte Container voller primitivem Spielzeug von damals dort.
Keine Containerschiffe mehr, kein Plastik mehr, die weiter die Weltmeere verschmutzen. Und damit nicht genug. Geld wurde abgeschafft, soziale Gleichheit und Demokratie regieren. Und selbst wenn der Planet sich weiter aufgeheizt hat und die Hitze oft unerträglich ist, wurden Maßnahmen getroffen, um die Klimakatastrophe wenigstens in Grenzen zu halten. Ilija Trojanow hat einen Roman jenseits von Geschichtsdeterminismus und Faktendenken geschrieben. Er erzählt von den Diskussionen unter den Kronauten, malt in Details aus, welche Überraschungen eine solche Zeitreise bringen können und gibt seiner Hauptfigur, der jungen Frau Chia, viel Raum für ihre Beziehungen mit Mitreisenden, wie etwa denen in der Piratenkaribik, dem Indien der Zukunft oder an Orten, auf die sie gar nicht vorbereitet war.
Zwischen Trinksprüchen hat sie erfahren, was alle feiern. Die Olympischen Spiele. Und der Ort? 4 Silben, alle gleich lang, ein Viervierteltakt unter pochenden Anoraks. Sarajevo. Kronautisch nie angepeilt, ihr aus einem einzigen Grund geläufig. Eine der Simulationen findet in Sarajevo statt. Eine besonders schwierige Prüfung, die Verhinderung eines Krieges.
Die vierte Reise geht dann in die Zeit der russischen Oktoberrevolution. Und immer lautet die Frage, wo ist die entscheidende Stelle, um in den verhängnisvollen Lauf der Geschichte einzugreifen? Tausend und ein Morgen ist ein Roman, der gegen den herrschenden Katastrophismus geschrieben ist. Gegen das Gefühl, alles werde sowieso immer nur noch schlimmer. Es könnte ja immerhin sein, dass die Geschichte für immer mehr Menschen immer weniger schlimm ausgeht. Eine Revolution des Denkens und des Erzählens wäre dabei hilfreich. Zum Beispiel sich ein paar Was-wäre-wenn-Geschichten auszudenken. Ilija Trojanow hat auf höchst anregende Weise vorgemacht, wie das aussehen könnte.
Ilija Trojanow macht in Tausend und ein Morgen aus Was-wäre-wenn-Gedankenspielen einen positiven Menschheitsroman. S. Fischer Verlag, 528 Seiten, 30 Euro. Thank you. Es sind krasse Bilder, die wir diese Woche vor allem aus Griechenland gesehen haben. In einem Teil des Landes, an einem Tag so viel Regen wie sonst im ganzen Jahr, Schlammlawinen, Sturzbäche. Und im anderen Teil des Landes, da brennen die Wälder in apokalyptischem Ausmaß. Solche Bilder, die wühlen natürlich auch Michael Krüger auf. Der Dichter ist Poeta Laureatus und schickt uns in schöner Regelmäßigkeit jeden Monat ein neues Gedicht zu seiner persönlichen Innen-, aber eben auch zur Weltenlage. Die Feuer haben ihn dieses Mal in seinem 7. Gedicht besonders beschäftigt.
Es brennt. Alles ringsum brennt. Das Haus, die Treppe, Dach und Böden, alles steht in Flammen. Die Lügen brennen lichterloh. Das Wasser brennt, das Meer, selbst die große Stille wird ein Raub des Feuers. Das Feuer steigt den Berg herab und lässt die Büsche lodern, sogar die Steine in der Mauer brennen. Aus der Verklärungskathedrale schlägt ein Feuer. Das letzte Jahr des Buches ist schon Asche. Ein dünner Rauch zeigt an, wo sie einst standen und gelesen wurden. Es glimmt und glüht die Lohe über Parlamenten. Das Erbarmen ist schon lang verbrannt, der Weizen und die Erbsen alles hin und weg. Und wenn nicht alles täuscht, dann wüten Feuer auf der Zunge und verbrennen Wort für Wort die Rede. Wir des Weltalls in Begriff gehen auf in Flammen. Im Juli waren wir oft unten am See, meistens am Abend, weil ich sehen wollte, wie die Sonne am anderen Ufer untergeht. Bevor sie hinter Tutzing verschwindet, zögert sie einen halben Atemzug lang, als wolle sie es sich noch einmal überlegen. Sie zögert jeden Tag, dann geht sie unter. Die Linden sind angefressen, aber halten sich tapfer. Den Efeu, der sie heftig umarmt, ertragen sie wie eine lästige Pflicht. In der Dämmerung durchbrechen winzige Fische die Oberfläche des Wassers. Ihre Botschaften erreichen uns in kleinen Wellen. Aber der Herr verschaffte einen großen Fisch, Jonas zu verschlingen. So hat auch das Unwirkliche freien Zugang zum See. Man wird einerseits durchsichtig wie Wasser, selbstlos und leicht. Andererseits kann man sich schwer erheben, weil man schon Wurzeln geschlagen hat, die einen binden. Lieber Gott, ich will dich nicht stören, du hast genug um die Ohren. Aber lass es einmal regnen, damit das Feuer erlischt. Amen.
Michael Krüger mit seinem 7. Gedicht im SWR 2 Lesenswert Magazin. Und auf swr2.de finden Sie wie immer nochmal das Gedicht und auch wie immer ein Gespräch mit Michael Krüger dazu. Es brennt nicht nur im Gedicht, es brennt auch in der Ukraine und zwar nicht mal im übertragenen Sinne, muss man ja leider sagen. Der Krieg ist dort nach wie vor das alles beherrschende Thema. Diese Woche gab es Berichte von ersten, möglicherweise wesentlichen Erfolgen der ukrainischen Armee. Wovon es aber mittlerweile fast gar keine Berichte mehr gibt, ist von den Menschen in Russland, die gegen diesen Krieg sind. Die meisten von ihnen sind verstummt, viele sind geflohen, viele auch verhaftet worden oder viele haben unter sehr merkwürdigen Umständen Suizid begangen. Eine, die aber geblieben ist und nicht schweigen will, ist die russische Schriftstellerin Natalia Klyucharjowa. Sie führt seit Februar 2022 ein Kriegstagebuch. Unter dem Titel Tagebuch vom Ende der Welt ist dieser Text nun auf Deutsch erschienen. Wir hören mal einen Auszug von vor genau einem Jahr, September 2022. Sie erinnern sich bestimmt, da hat Putin unter großer Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit die Teilmobilmachung verkündet. Isabel de May liest.
September 2022. Ich saß mit der Französin Marie, einer Fotografin, im Café. Im Telefon las ich, dass Putin die Teilmobilmachung verkündet hat. Ich schaute auf. Es war merkwürdig, das ganz normale Leben um mich herum zu sehen. Ich sagte zu Marie, lass uns die Leute fotografieren, die hier friedlich Kaffee trinken, und darunter schreiben, nach der Verkündigung der Mobilmachung. Sie fotografierte. Dann gingen wir raus auf die Straße. Ein Mann schob einen Kinderwagen und brüllte in sein Telefon, von wegen Erfahrung, Scheiße, sie werden alle holen, ohne Ausnahme. Aus dem Brief der Mutter eines Einberufenen. Mein Sohn mit seiner Sehschwäche von -12 sieht nicht einmal, was für eine Waffe er in der Hand hält. Sie haben ihn am helllichten Tag abgeholt. Sie ließen ihn nicht einmal die passende Brille mitnehmen. Was für eine Zukunft kann ein Land haben, in dem die Armee eine staatlich sanktionierte Institution von Gewalt und Erniedrigung ist? Die Menschen, die von dieser Gewalt infiziert sind, leben danach überall im Land und tragen die Gewalt in ihre Familien und erziehen ihre Kinder in diesem Geist. Und dann schicken sie ihre Kinder eigenhändig in den Krieg, weil sie nichts anderes kennen. Weil ihnen nicht einmal der Gedanke kommt, dass das nicht normal ist, dass das ein Trauma ist, aus dem sie ausbrechen müssten. Aber wohin sollen sie ausbrechen, wenn sie keine Schriftsteller sind, die diese furchtbare Erfahrung in einem Text verarbeiten können? Dieses Land ist ein grausames und monströses Gebilde. Und jetzt geht es mit grausamer und monströser Gesetzmäßigkeit zugrunde, weil es so nicht lebensfähig ist. Gewalt ist kein Leben. Jetzt wird dieses Land in einen Strudel gezogen, den seine eigene Gewalt erzeugt hat. Und wer sich der Gewalt verweigert, geht weg oder versteckt sich. Wenn diese ganze durch Gewalt vergiftete Welt zusammengebrochen sein wird, werden sie in die Ruinen zurückkehren und hier eine andere Wirklichkeit aufbauen.
Jetzt schon ein ganz wichtiges literarisches Zeugnis, wie ich finde, über das Leben 2023 in Russland. Natalia Klyucharjowa, Tagebuch vom Ende der Welt, erschienen in der Edition Surkamp. I stay out too late, nothing in my brain. That's what people say, that's what people say. I go on too many days, I can make them stay. Cause that's what people say, that's what people say. I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind, so it's gonna be alright. Cause the prayer's gonna play, and the head is gonna hit. Baby, I'm just gonna shake, shake it off, shake it off. Heartbreak is gonna break, and the fake is gonna fade. Baby, I'm just gonna shake, shake it off. I'll never miss a beat, lightning on my feet. That's what they don't see, that's what they don't see.
Shake It Off, nicht von Taylor Swift, sondern von Ryan Adams. Mal ganz anders, aber eine super Nummer, finde ich. Im SWR2 Lesenswert Magazin machen wir einen Sprung in die Zukunft mit unserem nächsten Buch. Ungewöhnlicher Titel, Der Vorweiner heißt es. Geschrieben hat das Boff Bjerg, Schriftsteller und Kabarettist. Und irgendwie ist auch das Buch ziemlich komisch, aber gleichzeitig auch grotesk, was er uns so für eine Zukunft prophezeit, der Autor, im wüstenartigen Resteuropa, in einer medial und emotional voll durchkontrollierten Gesellschaft, in der die Menschen zu echten Gefühlen kaum noch in der Lage sind. Und dann braucht man eben offenbar auch so einen Vorweiner, der einem vorweint. Eieiei. Carsten Otte macht für uns jetzt erstmal den Vorleser.
Diese Zukunft hat längst begonnen. Kriege und Naturkatastrophen haben die Erde verwüstet. Jenseits von kleinen Regenzonen scheint überall die Sonne. Schnee und Eis sind vom Planeten verschwunden. Ein riesiger Betonblock schützt Resteuropa vor gewaltigen Wassermassen. Boff Bjerg beschreibt in seinem neuen Roman Der Vorweiner eine exhibitionistische Verlustgesellschaft, in der die Menschen durch mediale Rundumüberwachung kontrolliert werden und jeder Kontrollverlust ein öffentliches Ereignis ist. Verliert beispielsweise eine Mutter ihr Kind, ist das die wichtigste Meldung im Nachrichtenprogramm, die nicht nur gendergerecht vorgetragen, sondern immer auch mit akustischem Terror verbunden wird.
Seit diesem schrecklichen Erlebnis hat die Frau nicht aufgehört zu schreien. Wir wollen unseren HörerInnen die Schreie der Mutter nicht vorenthalten.
Weil Boff Bjerg in seiner grotesken Dystopie von ökologischen und gesellschaftlichen Verhältnissen erzählt, die völlig gestört sind, kann sich auch die Prosa nicht immer an herkömmliche Konstruktionsprinzipien halten. So beginnt der Text gleich mit dem zweiten Kapitel. Vor jedem Abschnitt gibt es so seltsame wie lustige Triggerhinweise zu lesen, die vor Gewalt gegen Schnecken, Bahnreisen und Dosenananas, Alkoholkonsum und Rauchen, aber auch vor Muckefuck warnen. Dass damit keine sexuelle Handlung, sondern ein harmloser Getreidekaffee gemeint ist, kann in der streckenweise schrecklich realistisch wirkenden Romanwelt nicht vorausgesetzt werden. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Anna und ihre Tochter Bertha, die aus Gründen der plakativen Allgemeingültigkeit konsequent A wie Anna und B wie Bertha genannt werden. Die Mutter gehört der Vergangenheit an, hat Kunstgeschichte studiert und als Kuratorin gearbeitet. Die Tochter hingegen ist ein Kind der neuen Zeit, schreibt falschwahre Meldungen für die, ja so heißt sie, Agentur für spannende Nachrichten.
Sie ist gut in ihrem Beruf. Sie hat einen Meister in Modern Journalism / neuzeitliche Schreibe fürs Hören. Sie ist eine erfolgreiche, gern gebuchte Klickbeuterin.
Das sagt B wie Bertha über sich selbst. Sie ist die überheblich achtsame, aber im Grunde völlig mitleidslose Erzählerin in diesem Roman. Bertha möchte es angeblich nicht übertreiben mit dem Ich-Sagen, nicht einmal im hippen und gleichsam altmodischen Dialekt, der es sogar gestattet, den einen oder anderen Vokal am Verbende wegzulassen.
Es ist mir unangenehm, von mir selbst in der dritten Person zu sprechen, als ob ich mich veredeln wollte. Manchmal versuche ich es, aber jedes Mal gebe ich es schnell wieder auf.
Das Verhältnis von Mutter und Tochter ist so dysfunktional wie fast alle Beziehungen in diesem Roman. Vielleicht liegt es an einem traumatischen Erlebnis in der Kindheit. Der Vater ist früh gestorben, angeblich Suizid. Aber vielleicht hat doch die Mutter den Mann mit einem Bolzenschussgerät umgebracht und das Kind hat alles beobachtet. Das legt jedenfalls eine Erzählsequenz vom sogenannten Gottesauge nahe, eine Art allwissende Kamera mit eingebauter künstlicher Intelligenz. Ohnehin wird das Verhältnis von Mutter und Tochter auf unterschiedlichen Erzählebenen durchleuchtet. Ob wir damit der Wahrheit näher kommen, ist fraglich, denn in diesem Roman werden frei nach Orwell aus allerlei Lügen alternative Fakten kreiert. Was Anna und Bertha als Vertreterinnen der herrschenden Kaste verbindet, ist ihre Sucht nach Erlebnissen, die in der sterilen Welt noch echte Emotionen evozieren. Anna plant doch glatt, Kartoffeln mit den eigenen Händen auszugraben. Oder undichte Fenster selbst zu kitten. Doch nicht einmal Feldarbeit und Handwerk befriedigen die Frau. Weil ziemlich viel verboten ist, was Spaß machen könnte, lässt Bertha ihren Freund mit einer Pizza Hawaii kopulieren und Anna organisiert eine Blutorgie mit Schwein.
Das Gesetz erlaubte es nur noch in Schlachthöfen zu schlachten, maschinell, weil die Menschen sonst verrohten. Doch die Sitten der Niederschicht genossen auf vielen Gebieten Bestandsschutz.
Boff Bjerg räumt Seite für Seite nahezu jede politische Debatte ab, die in letzter Zeit geführt wurde. Die dicht gesetzten Einfälle sind so abenteuerlich, dass man kaum mit dem Lachen aufhört. Diese Prosa ist ein gnadenloser Diskurskiller. Dabei geht es im Kern um eine ziemlich traurige Entwicklung. Die Menschen haben nämlich wegen der Vorgabe, alles richtig machen zu müssen, sich längst zu vereinsamten und abgestumpften Individuen entwickelt. Nicht einmal Trauer empfinden sie mehr. Begüterte Leute wie Anna können sich immerhin einen sogenannten Vorweiner leisten, der im Sterbefall so herzergreifend flennt, auf dass der Tränenfluss der Anwesenden stimuliert werde. Bestattungen heißen hier Zerstreuungsfeiern, weil die Asche der Verstorbenen nicht im Beton versenkt werden darf, sondern in alle Richtungen verstreut werden muss. Die Lebenden sind vom Tod besessen, aber weil jede Zerstreuungsfeier im Fernsehen übertragen wird, interessiert sich niemand mehr für das Sterben der anderen. Beim Seppen durchs langweilige Programm entdeckt Bertha eher zufällig, dass ihre Mutter zerstreut wird. Weinen wird sie deshalb noch lange nicht. Leider heult auch vor Annas Urne niemand, denn sie hat nicht nur sich, sondern auch ihren Vorweiner in den Tod gefahren. Was die Tochter gerade mal veranlasst, eine Meldung über den Unfall zu verfassen, die mit der üblichen Tontortur endet.
Wir wollen unseren HörerInnen die Schreie der alten Dame nicht vorenthalten.
Dem Roman fehlt sehr bewusst ein emotional-narratives Element, das uns die Figuren in irgendeiner Weise näher bringt. Das erinnert an den berühmten Barockschriftsteller Grimmelshausen, der seinen Simplicissimus Teutsch von den Verheerungen in Europa nach dem Dreißigjährigen Krieg berichten ließ. Tatsächlich verweist nicht nur die postapokalyptische Stimmung in der Vorweine auf das historische Vorbild. Immer wieder wechselt Bjerg den Stil und die Tonlage seiner Erzählung, wie es auch für Grimmelshausen typisch ist. Nur, dass wir es bei Bjerg mit einer Simplicissima zu tun haben, die auch vor einem Mord nicht zurückschreckt und die Gewalttat, sehr zeitgemäß, als Akt der Selbstermächtigung verbrämt. Denn leider ist auch ihr Lover ein Menschenfeind, deshalb darf er von der Betonkante in die tiefe See geschubst werden, womit auch die nächste O-Ton-Story im Kasten ist.
Ich schrei wie am Spieß, extra schrill und irre, nehme den Schrei auf und schicke die Nachricht noch vom Küstenweg an die Verwirrungsvermittlung. Ich mache nicht alles, aber was ich mache, das mache ich schnell und gut.
Der Tod ist in allen Büchern Bjergs präsent. Bislang hat sich der Schriftsteller mit vergangenen Lebenskrisen und mit dem Selbstzweifel seiner Figuren befasst, die in der herausfordernden Gegenwart verortet sind. Der Blick in die Zukunft liest sich nun als düster visionärer Komplementärtext, der keine Hoffnung mehr anbietet auf die Gesundung der menschlichen Seele. Boff Bjerg hat ein neobarockes Kunstwerk verfasst, das in der zeitgenössischen Literatur seinesgleichen sucht.
Also, trotz der Dystopie, Carsten Otte ist emotional kompetent geblieben und hatte beim Lesen, frei nach Lothar Matthäus, vom Feeling her ein gutes Gefühl. Boff Bjerg, der Vorweiner, 240 dystopische Seiten, erschienen im Klaassen Verlag für 24 Euro. Und jetzt dürfen Sie mir nachweinen, denn das war's schon wieder mit dem SWR2 Lesenswert Magazin. Die Beiträge aus dieser Sendung finden Sie wie immer auf swr2.de oder in der ARD Audiothek. Hier geht's weiter mit SWR2 aktuell und danach das Hörspiel, der zweite und letzte Teil von Babinyar über das Nazi-Massaker 1941 in der Schlucht bei Kiew. An der Technik war Daniel Sänger, mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Zum Einstieg hatten wir Taylor Swift, Shake It Off, zum Abschied auch nochmal, aber dieses Mal von Alice Bailey. Shake It Off, schütteln Sie alles ab, machen Sie es gut. Tschüss.
Can stay. That's what people say. That's what they say. But I keep cruising. I can't stop. I won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright.
But I'm just gonna share.